Hallo?
Ja, David, mach noch kurz Fenster zu.
Weil sich wieder die Hütte ja voll gefurzt wird.
Ja, sehr.
Ist mal lüften hier.
Die Schanze lüften. Wo ist eigentlich Davids Fenster? Irgendwo in einer anderen Wohnung, oder?
Nö, ich glaube, er sitzt schon wieder.
Ach so, okay.
Siehst du? Er sitzt da schon längst.
Ach, David ist still, weil er heult, weil seine schlechten Frankfurter gegen die grandiosen, überragenden Königsblauen verloren haben.
Die überragenden Königsblauen, ey.
Ja, wirklich.
Wie gesagt, Europacup ist sicher. Hätte ich vor der Saison auch genommen. Passt.
Ey. Trotzdem krass, so eine Forschung zu verspielen, finde ich.
Ja, natürlich, aber du siehst ja gerade bei der Bundesliga, ist so bei jedem Verein, egal bei welchem Verein, das bekannt wurde, dass der Trainer wechseln wird, du hast Gladbach, bumm, kacken ab. Du hast Leipzig, selbst die kacken dann ab. Das zieht sich ja durch. Ich hoffe, das wird halt nicht so angewundert, dass das jetzt jede Saison so ist, dass die Trainer wechseln nach der Saison mittendrin bekannt gegeben werden.
Wie der Kai halt einfach gezielt Salz in Wunden streut, ne?
Ey, ganz ehrlich, ich habe sonst gar nichts, ne?
Ja, aber dazu muss ja auch eine Wunde da sein.
Ich finde, das muss man mir auch mal gönnen. Also mehr habe ich nicht.
Ich glaube, ihr versteht die Lage nicht ganz.
Weißt du, selbst liegt der Kai da wie ein Brandopfer einfach auf der Bahre.
Trotzdem noch richtig große Fresse.
Und schreit vor Schmerzen. Aber er hat trotzdem halt einfach so einen riesen Streuer mit Salz noch in der Hand, den er nicht loslässt.
Ganz genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zu No Holds Barred mit dieser charmanten Beschreibung meiner Person. Finde ich toll.
Der Assi.
Ja.
Müssen wir noch klatschen eigentlich? Ich vergesse das immer.
Haben wir doch die letzten Male auch nicht gemacht, oder?
Ja, deswegen auch die Aussage, ich vergesse das immer.
Ja, wir klatschen nicht einfach.
Wir klatschen.
Ja.
Du warst vorhin draußen, David. Du wolltest Assis klatschen.
Zum Start kann ich direkt sagen, wir wollten nämlich eigentlich früher aufnehmen. Dann hat David gesagt, nee, ich kann nicht, ich gehe heute raus. Ich treffe mich noch mit meinen Freunden an der Tischtennisplatte. Wir rauchen ein bisschen Kopf.
Moment, eigentlich müssen wir das mal richtig klatschen. Ursprünglich hatten wir vor, dass wir das später aufnehmen. Dann kam halt Kais Nachricht, oh, später kann ich nicht, weil ich Punkt 18.30 Uhr kochen muss.
Hab jetzt
auch schon letztens mit einem Podcast, wo ich auch dabei war, dann hieß so, oh, ich kann jetzt noch nicht, ich muss erst noch spülen.
Ja, ich stehe unter Pantoffel, sag ich, wie das.
Das ist Wahnsinn. Also der Grund, weshalb man unbedingt um 18.30 Uhr und nicht um 18.45 Uhr kochen kann, keine Ahnung.
Ich habe jetzt ja schon gegessen, jetzt ist mir egal, wir können auch bis 18 bis 20 Uhr aufnehmen heute.
Nee, ich habe jetzt heute Nachmittag dann Mittag gegessen.
Yes. Hatte einfach Hunger, hatte keinen Bock mehr zu warten.
Ich habe auch Hunger.
Ja, aber was war jetzt draußen? Habt ihr jetzt irgendwie Shisha geraucht oder was? Geile Musik gehört, bisschen Apache? Aber was habt ihr gemacht?
Einfach nur ein bisschen frische Luft, das war's.
Ach so. Also das klang einfach so witzig, weil so heißt so, nee, um 13 Uhr kann ich nicht, da gehe ich raus.
Schon Handschuhe angezogen und dann mal gucken.
Quarzhandschuhe und drehen.
Dann einfach jeden Klatschen entgegenkommt und trifft immer den richtigen.
Frankfurter an Arena abfangen.
Ja, also meinst du wie in Dresden? Wo dann natürlich wieder überraschend, selbst beim Aufstieg mal einfach wieder Randal ist.
Echt? Haben wir mitbekommen.
Ja, das sind so Assis, Mann.
Ey, überhaupt, dass sie wieder aufgestiegen sind, ne? Das geht mir so auf den Sack. Ey,
Hansa Rostock und Dresden, ne? Ist schon, hui.
Das, also ich weiß jetzt schon, in der nächsten Zweitligasaison, wer für mich der absolute Oberheel ist, wo ich nur Niederlagen sehen will.
Ja, das ist wahr. Das, ach nee.
Also und eine fiese Storyline. Auch nicht.
Genau.
Und was?
Eine fiese Storyline. Ja. Irgendwas mit Drama und so weiter, da soll alles zugrunde gehen.
Drama und Dynamo. Ja.
Aber ich finde, man muss ganz kurz, um das Thema abzuschließen, noch festhalten, dass genau jetzt offiziell feststeht, dass Hamburg schon wieder nicht aufsteigt. Zum vierten Mal in Folge? Drittes Mal in Folge, glaube ich.
Viertes, oder?
Das vierte.
Gehen ja jetzt in die fünfte Zweitligasaison.
In die vierte?
Ich meine, das wäre das vierte. Auf jeden Fall so oder so, es ist halt absolut lustig, weil es jedes Mal gleich abläuft. Hinrunde sind sie ganz weit oben und dann
Aber was ich auch gemeint habe, so, ich finde das auch gut, dass sie nicht aufsteigen, weil ich mag den Verein nicht und ich will die auch in der zweiten Liga haben, weil das eine geile zweite Liga ist. Aber ey, was da passiert, also wenn du Fan des Vereins bist, ne, das muss ja nur noch wehtun. Das ist ja einfach gar nicht mehr witzig, also wie es dir da gehen muss, oder?
Ich glaube, du bist komplett als HSV-Fan betäubt, weil du erwartest das eigentlich schon. Weißt du, normalerweise bist du
trotzdem Hoffnung, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre eher so, nee, wird eh nichts. Ich kenne das so bei meinen Frankfurtern immer, dass die so die letzten 8 Spieltage oft verkacken, aus irgendwelchen Gründen. du gehst eigentlich schon mit der Erwartungshaltung rein.
Ja, trostlos, aber also gut, ich sag mal, weil es bei den letzten Spielen auch so, muss aber sagen, ich habe mich trotzdem auch krass gefreut, dass Schalke gewonnen hat, obwohl es komplett egal war, ne? Also irgendwie, ja, es ist halt schon heftig.
Wenn aber es wird eine geile zweite Liga. Also wenn recht realistisch gesehen, würde ich sogar sagen, gefällt mir die zweite Liga vom Traditionsfaktor her deutlich besser als die erste.
Absolut. Bin ich komplett dabei.
Aber Kai hatte übrigens recht. Sie sind 2018 abgestiegen.
Ja, also gehen sie jetzt in die vierte Saison.
Ja. Aber da wird es wieder so sein.
Ja, abwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass Schalke genauso enden wird. Was David ja nicht sagt, aber die Wette läuft ja schon. Ich glaube, 5.000 Euro.
Hatten wir ja fest. Das wird mit jedem Podcast mehr, meinst du?
Stimmt, genau. Wir erhöhen den Betrag einfach immer und irgendwann ist so eine Millionenwette. Ach, toll.
Apropos Wetten. Der gute Nuno hat uns in unserem Discord geschrieben. Wie wäre es mit einer Wette zum Tippspiel? Der Schlechteste vom Podcast-Team muss irgendwas machen. Judas singen zum Beispiel.
Das, also ich finde, der Schlechteste, also derjenige, der die wenigsten Punkte hat von uns allen, darf entscheiden, was David singen muss.
Ich finde es immer gut, dass wir wieder bei Headlock, dem Mobbing-Podcast sind. Ich singe eh nicht, aber theoretisch kann man sowas machen.
Ich würde aber jetzt tatsächlich sagen, das zieht sich dann ja ewig hin, bis dieses Tippspiel vorbei ist dann nach WrestleMania. Ich würde sagen, wer bei Backlash am schlechtesten abschneidet, muss irgendwas machen.
Nee, sonst hast du es so oft.
Ja, wir machen ja nicht jedes Mal noch Holds Bart vorm Pay-Per-View.
Aber was muss derjenige machen?
Ja, ich überlege gerade auch. Mein Nackt-Podcast können wir nicht sagen. Ich bin ja auch gerade nackt, also von daher.
Das wäre ja, ich auch. Krass einfach wäre, stell mal vor, einer wird sagen so, nee, also seitdem wir podcasten, sitze ich hier immer komplett splitterfasernackt mit Socken.
Du hast was an?
Ja.
Okay. Also Headlock ist für mich immer unten ohne Party.
Rest kriegst du auf meinem OnlyFans-Account.
Machst du auch Cosplay?
Ja, ich mache Cosplay hier als die Alte von Resident Evil 8. Weil diese Vampirfrau. Da sehe ich mich.
Lady Dimitrescu.
Ja, genau.
Ja, da gibt's auch so viele miese Mods einfach schon.
Ja, es
wo
gibt
halt,
auch
wo du halt merkst, Cosplays dass da einfach so unfassbar perverse in der Zielgruppe sind.
Ja, was denn? Mäuschen da, du. Hör auf so zu reden, das ist eklig. Ach, Kai, ja. Der Jerry Lawler von Headlock.
Ey, wirklich. Nee, aber was, hatten wir sogar schon hier über das Spiel geredet, Chris? Weiß ich gar nicht. Oder war das alles immer off-Mic?
Das war off-Mic. Aber ich will da auch nicht groß drüber reden, weil ich verfall dann in Spoiler.
Oh, das ist gefährlich.
Diese geniale Auflösung des Spiels, ja, das sollte da, ne? Sich niemand entgehen lassen.
Genau. Aber, ach, ich finde das ganz witzig. Also ich kann es nicht selber spielen, muss es mir irgendwo angucken, aber ich finde das schon ganz interessant. Aber ich habe halt nie diesen Hype ich habe halt nie verstanden, wie man aus diesem Franchise mehr machen kann, als es ist. So, ich verstehe, das ist cool und sowas alles, aber ich finde, das ist ja nicht dieses AAA-überragende Ding, zu dem es immer gemacht wird, oder? Oder also sehe ich das irgendwie falsch?
War es halt früher, also auf der PlayStation 1? Die ersten drei Resident Evils waren halt, ganz, ganz große Dinger, ne?
Aber ich weiß gar nicht, wann kam denn dieser Trash-Faktor da so rein?
Ja, also von der Story her immer, ne? Aber es war halt anfangs noch ungewollter. Es waren halt Japaner, die versucht haben, amerikanisches Action- oder Horror-Kino irgendwie einzufangen.
Horror, also die ersten Teile waren definitiv Horror. Also wenn du das da vergleichst anschließend, dann hast du halt Teil 4, okay, da kann man richtig
Action Teil 3 rein. Schon, war schon nicht Horror, das war schon actionreich.
Ja, aber das war zumindest nur Action-Horror, aber Teil 4 war ja nichts mit Horror.
Sie haben sich bei Teil 1 bis 3 haben sie sich an amerikanischen Action- und Horror-Klischees bedient.
Ich sag mal so, mit Resident Evil 5 ging es halt in die Richtung Michael Bay-Film.
Ja.
Aber
Kai fragte ja, wann der Trash-Faktor reinkam. Also von der Story her.
Die war immer da.
Ungewollt anfangs einfach. Ja. Das hast du ja auch ganz oft bei irgendwelchen 80er-Jahre-Filmen oder so, wenn irgendwie dann so ein Amir Sherwan oder so aus dem Iran in die USA kommt und sagt, ich will einen amerikanischen Film machen. Das sind auch immer die lustigsten Sachen. Teil 4 war halt auch einiges zusammengeworfen, so, aber hatte ja jetzt nicht diesen fies abgedrehten Michael Bay Faktor, wie du gerade sagtest, bei 5, der dann
da. Ja, der kam bei 5. Bei 5 hat alles alles explodiert, der Finalkampf und so weiter, das war einfach nur bum 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 Hollywood. Aber ja, ich finde zum Beispiel dieser Trash Faktor ist auch eigentlich nicht schlimm, weil zum Beispiel ich finde, du merkst,
es kommt drauf an, was für einer es ist.
Ja, jetzt beispielsweise den Charakter Wesker. Komplett überzeichnet, ist nicht alles logisch und so weiter, aber der bleibt ja zumindest im Hirn hängen. Das fehlt mir zum Beispiel bei 8 schon. So ein Charakter, der mega prägnant ist, einfach reinballert.
Ja, also der Trash-Faktor ist halt dann schlimm, wenn er nervig ist. Ne? Also bei, ich sag mal so, als die ersten 3 rauskamen, ja, da waren wir ja auch alle noch ein bisschen jünger und wir hatten jetzt auch noch nicht so, wir hatten ein ganz anderes Verständnis von Filmen, von Stories, von was auch immer, dass wir das besser akzeptieren konnten. Teil 4 hatte halt viel diese Terrorelemente auch drin, hat dadurch gezeigt. Und Teil 5, das war halt einfach schlecht, ne? Also du kannst halt eine trashige Story machen, die aber trotzdem gut ist und Spaß macht.
Ja.
Und das war da nicht. 6 wollte alles irgendwie unter einen Hut bringen und hat in jeder Hinsicht versagt. 7 dann halt so ein bisschen Neuerfindung. Lass uns mehr wieder Richtung Horror gehen und dafür ein paar Klischees.
Man muss aber kurz sagen, bei Teil 7, wenn du das mit VR spielst, holy fucking shit.
Das ist hart.
Es gibt auf PlayStation kein Spiel, was sich in VR so umhaut wie Resident Evil 7.
Da habe ich eine Demo bei dir gespielt und das war schon genug für mich.
Ja, du hattest nur eine Demo, wenn du bei Teil 7 wirklich durch diesen Raum gehst und
das könnte ich nicht.
Dann ist im Grunde genommen dieses, du machst ein Versteckspiel. Das Ding ist ein einziges Versteckspiel, in das du der Gejagte bist. Boah.
Also wenn ich da denke, ich habe irgendwie so ein VR-Ding auf und da verfolgt mich dieser Vater Baker, ne? Also auf gar keinen Fall.
Aber so gut wie das VR auch ist, das Problem von Resi 7 war ja auch, einmal ist es halt zum letzten Drittel her abgeflacht.
Ja,
und es hatte auch zu viel tatsächlich schon von dem Versteckspiel, fand ich. Also dieses Outlast-Gameplay, das funktioniert halt echt gut, wenn du es nicht überstrapazierst und zu lang ziehst. Und das war bei Resi 7 schon manchmal
der Fall, fand ich. Also das Versteckspiel, das hat mich einfach nur fertig gemacht. Das war auch gerade bei VR, weil du halt über die Tischkanten guckst, indem du halt wirklich den Kopf hebst und so. Da war mir egal, ob anfangs oder am Ende, das war jedes Mal, wenn du diesen Kerl hörtest oder sonst wen.
Ja, aber gegen Ende, das war ja hauptsächlich Ballerei dann da mit dem Schiff und all sowas.
Das ist aber eh irgendwie so typisch Resident Evil, ne? So,
das ist letzte Drittel abflacht, ja.
Ja, letzte Drittel hauen sie irgendwie so vorhin, okay, Atmo, egal, jetzt wird geballert.
Ja, nicht nur das, es werden auch die Schauplätze werden langweiliger, habe ich immer den Eindruck.
Ja.
Also jetzt auch, wenn ich jetzt einfach mal an Teil 2 denke, der mein Lieblingsteil persönlich ist, sowohl das Original als auch das Remake, finde ich echt gut. Aber wenn du da dann mit Leon aus diesem Polizeirevier rauskommst, ne?
Dem Moment
war's und dann geht's Richtung Labor und sowas. Und da sackt das Spiel wieder ab, ja.
Ach, das. Ja, aber ich finde es krass, also weil ich meine aber auch 5 und 6, waren die nicht trotzdem relativ erfolgreich sogar noch?
Ja, 6 hat sich verkauft wie sonst was.
Ja, also, ne?
Teil 6 hat sich wirklich verkauft wie Hulle, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt super war.
Nee, nicht, die Resident Evil Filme haben sich ja auch verkauft, ne? Sonst hätte nicht so viele
davon gegeben. Davon habe ich einen gesehen, das war die absolute Hölle. Das war ja, da spielt doch diese eine mit, wie heißt die immer dabei ist, diese
Mila Jovovich?
Ja, die in jeder scheiß Videospielverfilmung dabei ist. Die ist doch bei Call of Duty Monster Hunter dabei oder sowas.
Ja, weil der auch von ihrem Mann ist, genauso wie die Resident Evil Filme.
Stimmt,
das ist spielt in jedem Film mit, wo ihr Mann Regie führt.
Ich fand den ersten Resident Evil Film gut. Ich habe den damals im Kino gesehen mit Freunden, wir hatten richtig Spaß.
Ich weiß gar nicht, welchen ich nicht gesehen habe.
Also der erste Resident Evil Film war meine erste DVD tatsächlich. Und damals, wie alt werde ich da gewesen sein? 12 oder so?
Alt genug für den Film.
Nee, eben nicht.
Ich weiß.
Und da fand ich ihn gut. Aber eigentlich war der auch damals schon ziemlich schlecht.
Ja, es war halt ein Trash-Horror.
Am schlimmsten war und den fand ich damals dann sogar noch besser als den ersten, der zweite Resident Evil Film. Wo sie mit dem Motorrad in die Kirche einfach reinspringt, von dem Motorrad abspringt und das fährt dann halt einfach die Wand schräg hoch und killt einen Licker dabei. Das ist eine unfassbare Szene.
Ja, ich bin nur bei sowas weg. Ist genau wie bei Fast and Furious, bin ich komplett weg, wenn ich sehe, dass halt das eine Auto in ein anderes Hoch, von einem Hochhaus ins andere fliegt. Nee.
Und der dritte war doch dieser, das war doch der Langweiler-Film da in der Wüste.
Den habe ich gesehen.
Und
wo die mit so einem Bus unterwegs
sind. Ja. Und ist das dann nicht irgendwie, ich meine, das ist beim dritten am Ende.
Mit den Klonen.
Kriegt sie, genau, dann kriegt sie Superfähigkeiten und Klone. Ja. Und in den ersten 5 Minuten von Teil 4 werden sämtliche Klone getötet und sie verliert ihre Superkräfte.
Natürlich, man hat einfach gemerkt so, scheiße, wir gehen da nicht mehr weiter.
Ja, ganz genau.
Das einmal ist kurz wieder einnorden.
Das ist großartig. Aber wenn wir schon mal Videos.
Und die ganze sind, Wüste ist auch weg, ne?
Ja, natürlich, es ist eh alles egal. Von Teil zu Teil ändert sich plötzlich alles.
Also, gibt keine Kontinuität. Sind halt wirklich, als würde ein zurückgebliebenes Kind im Sandkasten mit seinen Actionfiguren spielen und du würdest es dabei beobachten.
Ja, warum
so, auch nicht? So sind hier Paul W.S. Anderson Filme.
Aber ich kann den guten Kai noch empfehlen, falls du Rollenspiele magst, Mass Effect Legacy, das ist so schön.
Ist das, was jetzt rausgekommen ist?
Ja, ich habe da so Spaß dran.
Die Legendary Edition, ja, die habe ich jetzt auch angefangen.
Ja, das Blöde ist, ich habe ja gesehen, die Mass Effect Halle sind ja eigentlich im Game Pass. Und dann hat mir ein Kollege erzählt, ey, hier, es kommt diese Legendary Collection raus, die ja, glaube ich, einfach remastered sind, wenn ich mich nicht irre, ne? Mhm. Dann haben wir gedacht, okay, nice, EA Play, mache ich. Aber jetzt ist nicht ein EA Play drin und ich bin kein Fan von Weltraum und dem ganzen Bums. Jetzt denke ich mir, ja, also jetzt irgendwie 60 Euro dafür ausgeben, für was, wo ich gar nicht weiß, ob mich das interessiert, weil ich bin nicht so der Mega-Rollenspiel-Fan und Weltraum finde ich auch kacke, aber irgendwie finde ich Mass Effect immer interessant.
Sonst schau doch in Teil 1 einfach so rein, erstmal, ob es dir gefällt.
Ja. Also wenn du es gefällt, ist es nicht remasterte, ist hart reinzukommen, finde ich.
Ja, wobei ich sagen muss, eine Sache stört mich mega am Remastered, und zwar ist die neue Kamera. Ich habe einen ziemlich großen Fernseher und die haben den FOV, also diesen Field of View, haben die geändert, haben die sehr nah rangezogen und wenn du nah am Fernseher sitzt, wird dir schlecht. Mhm. Das ist furchtbar, dass sie das geändert haben. Also ist auch Internet ist voll damit von wegen, ey, bitte kann man das nicht irgendwie wieder umstellen. Ansonsten, Preis-Leistung, muss man halt sagen, ist das halt mega. Du hast alle DLCs. Natürlich ist es
nicht alle.
Ja, okay, 2 fehlen. Aber die wichtigen, sagen wir mal einfach so, weil die DLCs, die nicht dabei sind, die braucht kein Mensch. Du hast halt 3 Spiele mit den DLCs. Es ist halt eine Spielzeit, unglaublich. Und halt, du kannst so vergleichen, als wenn du halt 3 Staffeln von einer Serie am Stück spielen kannst. Und das finde ich halt ist was Besonderes. Also deswegen habe ich mich auch mega drauf gefreut. Meine ganze Redaktion zockt auch gerade nur dieses Spiel, weil es war halt früher mal so, Teil 1 hast du gespielt, oh, da musstest du warten. Dann kam Teil 2 wieder warten und Teil 3. Und dann jetzt kannst du wirklich die ganze Geschichte an einem Rutsch durch.
Vor allem, man muss ja auch sagen, die Atmosphäre ist immer noch sehr, sehr gut. Und im Großen und Ganzen ist die Geschichte auch spannend. Das einzige Problem, was mittlerweile sind einige Dialoge. Die sind sehr, sehr holprig. Das ist mir damals auch nicht aufgefallen, aber also ich habe gestern noch mal ein paar Stunden gespielt und dachte mir so, wer hat das denn geschrien?
Ja, aber ich bin sowas relativ anspruchslos.
Ich wollte gerade sagen, also auch wenn du es vergleichst mit Dialogen in, keine Ahnung, Andromeda oder in anderen Spielen heutzutage, ist selten, dass du denkst, oh, alles richtig gut geschrieben, sondern manchmal auch so, oh, das muss nicht sein. Also gerade so zum Beispiel, wenn du an du hast ja diese Romantikmöglichkeiten, wenn du dann da siehst, welche Dialoge in Sachen Beziehungen bei Andromeda gesagt wurden, das war so richtig pubertär, 12-Jähriger hat irgendwie getippt, wie Liebe
aber funktioniert. Andromeda ist auch nicht das beste Beispiel, das war ja, als es rauskam, auch schon in allem, was es gemacht hat, veraltet. Da hattest du ja den
Eindruck, ich rede nur von Dialogen.
Die Entwickler haben sich nichts angeguckt, was irgendwie sich in den letzten Jahren entwickelt hat auf dem Markt. Das war ja nicht nur die Dialoge, das war auch das Quest-Design und alles Mögliche. Also
ich habe es immer durchgespielt. Ich habe mich echt durchgekämpft.
Ich habe Andromeda irgendwann abgebrochen tatsächlich. Ich fand's irgendwie sehr, sehr schlimm. Vor allem, als es rauskam, hat sie auch teilweise noch geruckelt wie die Hölle.
Oh ja.
Und da hatte ich einfach keinen Nerv zu.
Was mir noch einfällt, Thema abgebrochen. Weil, also, ich sag mal, die einzige Serie, die ich jemals abgebrochen habe, war wirklich Walking Dead. Das hatten wir aber schon mal thematisiert. Was mich aber wundert, weil es gerade hier um Dialoge ging, ich weiß noch, es wird bei euch, glaube ich, auch gewesen sein, hier so erstes Walking Dead war schon geil, ne? Ich glaube, einstimmige Meinung, oder? hoffe ich jetzt einfach mal
zu. Die ersten drei Staffeln waren super. Ja.
Ansonsten schlechte Menschen. Gut, weil also 1 und 2 wirklich fand ich überragend. 3 habe ich schon gemerkt, holt mich nicht mehr so ab, weil mir die Charaktere irgendwie egaler sind. Und ich war riesiger Fan davon. Ich habe, glaube ich, die 4. war noch die Final Season. Die habe ich nicht mal gespielt, weil ich habe nur immer mitbekommen, die ist draußen. Dann irgendwie wurde nach dem Release der ersten 2 Episoden sind sie dann irgendwie pleite gegangen und dann wird es doch wieder fertiggestellt. Ich weiß nie, wie es zu Ende gegangen ist. Und irgendwie ist es mir traurigerweise scheißegal. Obwohl 1 und 2 wirklich heftige Spiele waren
von mir. Ich dachte her. Du meintest gerade die Serie. Bei den Spielen, da stimme ich dir nicht ganz zu. Also ich fand die erste Staffel super. Die zweite hatte schon heftige Schwächen. Die dritte hatte einige Schwächen. Die 4. fand ich tatsächlich um einiges runder als das, was dann davor war mit Clementine.
Die ist der Abschluss, ne?
Ja.
Ja, weil die
gab es noch Michonne.
Ja, dieses 400 Days oder wie es hieß, ne?
Und 400 Days gab es.
Ach stimmt, auch. Beides.
Das gehörte beides. Zur ersten Staffel noch.
Ja. Nee, aber
das war der DLC quasi zur ersten
Staffel. Das Problem war halt ein bisschen, du hast ja auch einfach dieses allererste Walking Dead Spiel, das hatte ich ja auch weggeblasen.
Das war ja auch was Neues irgendwie so ein bisschen. Und irgendwann gab es auf einmal 8000 Telltale-Spiele mit jeder Kacklizenz.
Ja, aber da gab es auch sehr gute. Also, ich fand auch andere wirklich gut, aber das Problem ist einfach, du hast diesen Maßstab mit dem ersten Film so hoch, oder besonders Spiel, so hoch gesetzt, dass du das eigentlich nicht toppen kannst. Aber du versuchst es natürlich, das irgendwie zu toppen.
Sie haben allerdings auch dumme Fehler gemacht. Also in der zweiten Staffel, die ganzen Erwachsenen, die immer vollkommen überfordert sind und zu dem 10-jährigen Mädchen hingehen, so, ey, kannst du das bitte machen? Kannst du bitte mit diesem gefährlich aussehenden, vollgepiersten, volltätowierten Schlägertypen sprechen, ob er uns da und dahin lässt, ja? Der schon Blut an den Fingerknöcheln hat? Oder kannst du bitte in diese feindliche Fabrik eindringen und heimlich irgendwie was klauen? Das war schon arg aufgesetzt. Also sie hatten einfach auch nicht diesen Fluss, den sie in der ersten Staffel hatten. Sie mussten jetzt halt ja umschwenken auf einen anderen Charakter und haben es nicht hingekriegt, das glaubhaft hinzukriegen, dass das Gameplay eben auf diesen viel jüngeren Charakter angepasst ist.
Ja, was eigentlich schade ist, gerade weil ich finde, sie ist halt eine der besten Charaktere. Also ich liebe Clementine.
Ja, es ist auch, also wirklich ist auch mega schwer, finde ich, ein Kind zu schreiben, was nicht abartig nervig ist. Also die einzigen Beispiele, die mir da jetzt noch einfallen werden, wären dann Ellie und Atreus.
Ja, ich meine, du kannst auch, bei Clementine ist es ja auch nachvollziehbar, im Grunde genommen, dass sie halt eben nicht so ja, was ich zickig, mega kindisch ist, weil die muss halt erwachsener werden, hatte gar kein Zeitkind zu sein.
Ja, bisschen wie Ellie auch, ne?
Ja, alles schön und gut, kann ich nachvollziehen, aber das ist halt wirklich, es ist so wie bei Horrorfilmen auch, wo ich einfach, ich liebe Horrorfilme, aber ich hasse es, wenn Leute sich absolut unlogisch verhalten.
Lass uns aufs Dach flüchten.
Ja, oder, scheiße, irgendwo ist hier ein Killer, lass uns trennen. Jo, gute Idee.
Eine meiner Lieblings-Clementine-Szenen ist übrigens auch aus der ersten Staffel. Ich glaube, das ist in der zweiten Episode, wo sie über den Leckstein sprechen, da auf der Farm. Ach Gott, wie heißt ihr Ziehvater noch mal?
Lee.
Lee, danke. Und Lee fragt sie, und, hast du dran geleckt? Und sie, du siehst in ihrem Gesicht halt, dass sie es getan hat. Nein. Das fand ich aber eine sehr, sehr süße Szene.
Ja, also Teil 1 fand ich wirklich den fand ich echt fantastisch.
Meine Frage, ich zwisch mal kurz zum Film. Habt ihr irgendwie eine einzige Filmsituation, wo ihr sagt, boah, da bin ich innerlich ausgerastet, weil das einfach so dumm war, wie die Person, also nicht wie der Film war, sondern wie die Person da gehandelt hat?
Ja, habe ich was. Also nicht ausgerastet, aber eine der dümmsten Szenen. Ich glaube, es ist der 3. Teil der Batman-Reihe. Das ist Dark Knight Rises.
Ja.
Wo einfach alle Polizisten der gesamten Stadt in die Kanalisation geschickt werden.
Ja.
Also du brauchst auch einen Helm, ne?
Es wird ja noch besser, ne? Sie verbringen ja Monate unter Tage, ja? Und wenn sie wieder rauskommen, haben sie alle saubere Klamotten an und sind frisch rasiert, ja?
Ja.
Und bei diesem Heist in dem Film, ja? Sie rauben die Bank bei Tag aus und flüchten bei Nacht. Das ist halt auch ein Fehler, der darf dir halt als großer Regisseur nicht passieren. Aber ich sag mal so, er hat auch Tenet verbrochen. Und Tenet ist einer der größten Scheißfilme, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe.
Hab ich gar nicht gesehen.
Ey, sei froh. Ich habe 2 Euro Leihgebühr dafür ausgegeben bei Prime oder so. Und ich hätte gerne sowohl diese 2 Euro als auch meine 2,5 Stunden Zeit wieder gehabt.
David, was ist deine Szene, wo du dich so richtig aufgeregt hast?
Don't Breathe. Ist ein Horrorfilm mit so einem blinden Killer halt quasi. Alles schön und gut, ist im Haus eingesperrt.
Wird nur Stolperdraht legen, sag ich
mir. Schafft es dann rauszukommen. Du musst bedenken, der Typ ist blind. Und anstatt einfach nur zu laufen, du musst nur laufen, dann bist du weg. Du musst nur laufen, der kann dich nicht kriegen. Versteckt sie sich eigentlich eine Ecke weiter im Auto. Und ich habe nur gedacht, wow, das ist das Dümmste überhaupt. Das ist, macht gerade so keinen Sinn. Alles bis dahin war gut erzählt und auf einmal so eine Handlung, wo du denkst, das Einzige, was du machen kannst, damit er dich findet, ist irgendwo dich verkriechen und Krach machen.
Das ist ja vor allem der Film, ich mag den eigentlich, ne? Aber dieses Ende ziehen sie halt auch viel zu lang.
Ja, ist auf Horrorfilm, dass ich hab das so. Erstmal, ich kann die Enden immer voraussagen. Ich sagte 10 Minuten nach Filmstart ungefähr, wie das Ende ist.
Ja, ist ein Horrorfilm, der ist auch nicht mega schwer.
Ja, ich hab's generell, das nervt mich mega. Aber
Nostradamus,
du hast gerne bei Horrorfilmen, dass so eigentlich alles spannend ist und dann verkacken die in den letzten Drittel komplett. Ich hab zum Beispiel Mama gibt es ja auch, waren wir im Kino. Ich fand den nicht besonders, aber ich fand den halt gut erzählt, war spannend und so weiter. Und dann kommt dieses letzte Viertel, wo einfach alles eingerissen wird und auf einmal daraus eine Mystery-Family-Love-Story wird, wo du einfach denkst, what the fuck?
Ja, aber Mama war doch sowieso so ein typischer Hollywood-Mainstream-Horror-Streifen irgendwie so.
Ja, natürlich, boah, aber
die sind nur alle
das Ende vergleichen
Muster. Ist genau, auch diese Drecks-Annabelle-Filme, ne? Ich hasse sie. oder am besten The Boy, ne?
Boah, der war mies.
Alter, ich spoiler den jetzt, ne?
Es mach ruhig, halt, die muss man nicht sehen.
Spoilerwarnung.
mit dem, das ist doch der, nicht, dass ich den jetzt verwechsel, ne? Wo sie sich als Kindermädchen anmeldet bei diesem Paar, was verreisen muss, und sie soll auf den Sohn aufpassen, aber sie haben diese Leute lassen einfach nur eine Puppe da, ja? Und dann passieren Dinge in diesem Haus und zum Schluss kommt raus, es lebt ein Junge in den Wänden.
Ja, das ist super. Es gibt halt, bei Horror ist die Quote an Scheißfilmen extrem hoch, leider.
Ja.
Es ist halt alles sehr viel schlecht produziert, wenig Budget, einfach reinkommen, einen Drehort, bisschen dunkel machen, Apigaloppi.
Ja, vor allen Dingen, eigentlich, du brauchst auch kein Budget. Bei wenn du einen guten Regisseur hast, brauchst du kein Budget. Dann machst du das mit Schauspielern, machst mit Licht, alles gut, passt. Ich liebe auch zum Beispiel Night of the Living Dead, man, der ist schwarz-weiß, aber das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil es einfach so eine geile Atmo ist.
Der passt, funktioniert nicht, halt, ja.
Ja, funktioniert, ist in sich geschlossen, passt. Was ich zum Beispiel bei Horrorfilmen, du kannst eigentlich schon an den Trailern sehen, dass das nichts wird, weil 99,99999% aller Horrorfilm-Trailer sind gleich aufgebaut. Der Ablauf in diesen Trailern ist immer gleich. Es gibt dann kurz diesen einen Jumpscare, vorher dunkel, dumm, irgendwie ein Schriftzug, dann Ruhe, Totenstille, dann bumm, Jumpscare, oh ja, toll, und weiter geht's. Und es ist immer der gleiche Aufbau.
Wo du gerade sagst, es geht auch ohne Budget, kann man ja auch mal verweisen noch auf Texas Chainsaw Massacre, der auch super billig war und trotzdem so viel besser funktioniert als das Remake da, was da dann 20 Jahre später erschienen ist. Ja. Wo du gerade Horrorfilm-Trailer sagst, was ich finde, was eine gute Ausnahme der Regel ist bei diesen Hollywood-Mainstream-Horrorfilmen, ist tatsächlich die Conjuring-Reihe. Da funktionieren beide Teile echt gut und jetzt auch der Trailer zum neuen Teil, finde ich, der war jetzt nicht brillant, aber es war schon vielversprechend genug, dass ich Lust habe, mir den Film anzugucken.
Ja, Conjuring geht zumindest, also viele stört mich, aber da habe ich halt nicht so das Problem. Da sage ich, okay, das ist Horror atmosphärisch, es ist vor allen Dingen mit vernünftigen Charakteren, die halt irgendwie auch eine gewisse eigene Geschichte haben,
passt. Und es funktioniert in seinem eigenen Universum halt, ne?
Ja. Was ich auch mag, ich meine, das mögt ihr wahrscheinlich nicht, ich mag halt total die Found-Footage-Filme.
Kommt drauf an.
Mini-Budget, Blair Witch habe ich halt geliebt.
Blair Witch fand ich scheiße.
Kein Problem, aber als wir im Kino waren, ich weiß halt noch damals, wie einfach wir hatten, als das Licht ausging, wir hatten so Schiss, alle hatten richtig Schiss danach. Aber ich kann auch verstehen, wenn einer gar nicht reinkommt. Meine Frau zum Beispiel kommt da gar nicht rein. Aber ich liebe auch zum Beispiel Ghost Encounter. Eine Billigproduktion sondergleichen. Aber diese beiden Filme finde ich so gut, so spannend und gruselig auch.
Was sagst du zu Rack? Den fand ich nämlich extrem stark, den ersten.
Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, der erste, generell kann ich mal als Halbspanier stolz sagen, Spanier können Horror meist ganz gut. Der erste ist fantastisch. Und dann haben sie halt den Fehler gemacht, wieder alles reinballern, anstatt sich auf die Atmosphäre zu konzentrieren, ging es dann eher um mehr. Und diese, bei Horrorfilmen finde ich halt, weniger ist mehr.
Also ich weiß, beim ersten Rack, hinterher auf dem Dachboden da, die Szene. Du weißt wahrscheinlich genau, was ich meine.
Da, ist das nicht sogar,
wenn ich mal reingrätschen darf? Da hat sich meine damalige Freundin so erschrocken, dass sie fast rückwärts mit dem Sofa umgekippt ist.
Aber ist das nicht sogar das, wo die Schauspieler gar nicht wussten, was da jetzt oben wartet oder sowas? Gibt's da nicht diese Gerüchte zu?
Bei Blair Witch wussten die Schauspieler vieles nicht.
Ja, aber ist nicht, warte, ist Rack nicht das, wo die da so einen komischen Dachboden mit einer Leiter hochgehen und dann ist da irgendwie sowas oder nicht? Ist das nicht das?
Bei Rack spielt in Spanien und das ist halt Kamerateam, was halt in so ein Mehrfamilienhaus quasi reingeht.
Ja, weil ich meine, habe ich auch mal gelesen, dass da auch viele Sachen so, also spontan geactet waren. Dass gesagt wird, da ist was, geh da mal hin, da erschreckst du dich, bla bla. Aber ich mag so Fun-Trivia eigentlich immer.
Das wird aber auch so oft erzählt bei irgendwelchen Filmen, das stimmt, in den seltensten Fällen.
Allerdings gibt es eine Szene der Filmgeschichte, die halt wirklich, wo die Schauspieler nicht ganz vorbereitet waren, die aber legendär ist, und zwar beim Alien 1 Film, wenn das Viech aus der Brust rauskommt, das wussten sie, wussten aber nicht, dass das Blut so krass spritzt. Und das siehst du nämlich bei den Schauspielern, wenn halt die eine Frau getroffen wird, die dreht komplett durch in dem Moment. Diese eine Sekunde richtig so. Wah!
Das ist aber noch besser bei Dracula, tot aber glücklich. Ja, diese Szene, wo sie ihn pfählen. Da hat Mel Brooks nämlich auch niemandem Bescheid gesagt, dass das da so richtig rausspritzt, ja. Und dieser Typ, der den Pfahl da in ihn reinhaut, der wird halt wirklich sofort oben und eingesaugt. Und du siehst wirklich seinem Gesicht an, er darf nicht lachen, er ist einfach nur so bedient und du siehst an, wie er denkt, dummen Schweine, ja. Ihr dummen Schweine.
Da fällt mir ein, weil du es gerade erwähnt hast, wir wegen 2 Euro Ausleihgebühr. Ich habe mir letztens nochmal ich glaube 1 und der dritte sind bei Netflix, den anderen habe ich mir bei Prime ausgeliehen, nochmal die ganzen Nackte Kanone-Filme geguckt.
Oh, die sind so gut.
Die sind aber doch bei Netflix umsonst gerade.
Nee, eins
Nein,
und
nicht
drei.
Alle. Nicht
eins
alle.
Und drei, glaube ich. Den zweiten nämlich nicht.
Ah, okay.
Und ich bin einfach großer Fan. Also, kannst du mir sagen, was du willst? Wenn man das heutzutage irgendwie angucken würde, ohne diesen Charme, weiß ich, ob man das geil finden würde. Also jetzt manche Leute, vielleicht so Leute wie Chris, so als prätentiöser Mensch.
Ich liebe Nackte Kanone, Alter.
Ich lieb einfach dummen Humor, ne? Und wirklich, also was alles allein im ersten Teil passiert. Diese Szene, wo er da das mit dem Auto hinfährt, parkt, die Handbremse nicht anzieht, das Auto rollt so auf ihn los, er weicht aus, schießt einfach hinterher.
Die Flammen kommen raus, und so hat jemand das Kennzeichen gesehen. Dann, Moment, ein paar Sekunden später kommt auch eine super geile Szene, wo dann so vorhin, ja, nehmen Sie mal Daten auf, und dann fragen sie so, ja, wie ist Ihr Name? Whitey Whiteman. Also, ist so gut, oder zum Beispiel auch bei irgendwie Täterbeschreibung von, ja, so circa 1,80 Schnurrbart. Und das war großer Schnurrbart. Ich finde das super, weil Nackte Kanone funktioniert einfach deshalb.
Diese Leiche im Wasser.
Warte. Und dann stirbt sie bei einem tragischen Zeppelin-Absturz am Neujahrstag. Silvester! Nein, ich heiße Frank.
Ja, oder wenn er im Krankenhaus ist mit Nordberg, von wegen so Drogen. Schwester, geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Nein, Heroin, Frank. Nordberg, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, das ist schwer zu beschaffen.
Stimmt. Das geht nicht so schnell.
Das ist so gut. Es funktioniert halt, also Komödien funktionieren für mich immer, also heutzutage viele nicht. Wenn die Charaktere albern sind, bin ich komplett raus. Wenn die aber selber so drin sind, und zwar eigentlich ernst, eigentlich ist es ja total die ernste Krimi-Story, die sie erzählen, dann funktioniert das richtig gut bei mir.
Ich find's wirklich geisteskrank, wie die da nur rausfeuern, ne?
Also, ja, auch die ersten Minuten. Also,
vergehen
wenn Nordberg auf dem Boot ist, ey, ich lieg am Boden.
Ey, wirklich, das mit diesem Boot, ne, wo er da reingeht. Und so, die Szene ist so auch gefühlt 4 Minuten, zu lang, wo er dann auf einmal ist er da, fällt in diesen Kuchen rein, der da nicht hinpasst. Dann fasst er an dieses frisch gestrichen Dingen oder sowas.
Ja, und dann an die Heizung oder auch wenn er die Kanone hält, weißt du, ein ganzer Haufen. Erstmal tritt er die Tür ein, dass die Tür nicht aufspringt, nur der Fuß. Die laden schon ihre Waffen durch und dann so, Polizei, Waffen fallen lassen. Einer lässt wirklich die Waffe fallen, das ist so, groß. Oder bitte, ich meine, das ist so legendär, jeder kennt das bei Nackter Kanone, bitte gehen Sie auseinander, es gibt hier nichts zu sehen. Und da stehen nur zwei Mann. Es stehen nur zwei Mann vor dem Typen mit Megafon und sind komplett schillig.
Aber das ist die Frage, also ob sowas, was ich halt gerade meinte, ob man sowas heutzutage irgendwie noch so abfeiern würde oder ob man das einfach, wenn man das damals geil fand, mag man die Witze heute noch, findet sie auch immer noch witzig oder ob man da heute mit diesem Ansatz dran gehen würde und sagt, das ist mir zu plump, zu blöd.
Nee, das funktioniert immer noch. Wir hatten zum Beispiel der Bruder von Sarah, der hat noch nie einen Nackte Kanone-Film gesehen. Da waren wir komplett baff, hatten halt drüber gesprochen und seine Freundin kannte die natürlich. Dann kam
ich meine, wenn du einen modernen Film siehst, der so ist, das meine ich.
Ach so, nein, ja, bei modernen ist das Problem bei Komödien, wenn du heutzutage die Komödien siehst, ist es oft so, dass die Charaktere albern sind. Also die sind halt auch mit da drin.
Will Ferrell zum Beispiel, ne? Sie sind nicht geerdet und lösen Blödsinn aus oder um sie herum passiert Blödsinn. Sie sind einfach so überdrehte Figuren, die überhaupt nicht irgendwie echt wirken, ne?
Genau, sie sind nicht authentisch und real. Und bei Nackte Kanone zum Beispiel dieses bitte gehen Sie auseinander, es gibt nichts zu sehen. Das ist einfach was ganz Normales. Es gehört zur Polizei. Es ist auch nicht irgendwie lustig dargestellt oder so. Es ist nur Nackte Kanone spielt ja damit, dass das nicht passiert, was du eigentlich erwartest. Wo du einfach denkst, okay, im Zusammenhang, Frank verhält sich ja wie ein ganz normaler Polizist. Er sagt zum Beispiel, hat jemand das Kennzeichen gesehen und so weiter. Aber der Zuschauer, diese Welt um ihn herum, das macht das Ganze lustig. Und bei den heutigen bin ich komplett bei Christi. Die sind alle überzeichnet, überdreht oder halt auch extra bekloppt oder dumm in manchen Verhalten, tollpatschig. Nee.
Wo wir dabei sind, ich werfe mal den letzten Ghostbusters-Film ein. Was waren das für Figuren, die da geschrieben wurden?
Der hier mit Melissa McCarthy und so?
Ja, ja.
Ja, also da war, meine Frau sagte, als dieser eine Witz ganz am Anfang kam, von wegen, hier Vaginalfurz, ist ja so lustig, Tabubruch, hat sie nur gesagt, mach den Film aus, ich hab keinen Bock mehr.
Der ist auch furchtbar. Der hat genau einen Gag, der funktioniert drin.
Ach, du meinst, wo die angekotzt werden? Oder das ist halt Niveau nach Tod ins Gesicht. Lustig.
Wo sie angekotzt? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich das meinen?
Nein. Ich hab so aufgeregt. Einfach, du hast Ghostbusters 1. Der ist so lustig, weil halt die Charaktere so ernst sind und einfach nur komplett unterschiedlich. Passt. Ja, und dann hast du halt so einen Scheiß, der so blöd geschrieben ist mit Charakteren, wo du einfach denkst so, wer guckt sich den Scheiß an?
Der Gag, den ich meine, ist am Anfang, wo sie zu diesem Haus gehen, wo da im Vorspann quasi da Geistersachen passieren, ja. Sie kommt dahin zu diesem Kurator und er sagt, ja, was wollen Sie hier? Ja, ich habe hier mit, keine Ahnung, wie die Figur heißt, mit Frank Johnson telefoniert. Der hat gesagt, wir sollen sofort kommen und uns das angucken. Das kann nicht sein, dass sie mit Frank Johnson telefoniert haben. Warum? Der ist seit 20 Jahren tot. Und so, was? Das ist ja unglaublich. Wir haben mit einem Geist gesprochen und sowas. Und in dem Moment kommt da ein Typ so, sie müssen die und die sein. Wir haben miteinander telefoniert. Er hat gerade gesagt, sie sind tot. Sind sie ein Geist? Nein. Und dann dieser Typ sagt wieder, nein, das ist Frank Johnson Jr. Und das ist jetzt nicht so witzig, wenn ich das nacherzähle. In dem Moment, wo das im Film passiert, ist das tatsächlich ganz lustig. Aber wenn das der einzige Gag ist, der irgendwie geschrieben ist und eine Pointe hat und einen Aufbau dazu, ja, dann läuft mit deiner Komödie halt was falsch.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also bei dem Film bin ich komplett bei euch, aber auch weil David gerade sagte, irgendwie das sind irgendwie ernste Charaktere, die trotzdem witzig sind. Ich find's auch teilweise mega geil, wenn Sachen einfach nur dumm sind. Also du kannst mir sagen, was du willst, aber der Chaos Dad, das ist ein richtig dummer Film, aber da lache ich einfach komplett bis zum geht nicht mehr. Ne? Und ja, nee, warte kurz, auch. Bin noch nicht fertig. Und also auch so dummer Humor oder sowas. Und ich weiß auch, Chris hasst den Film, aber bei Yubi Halloween, ne, diese Szene, wo ihm da immer erst Sachen hinterhergeworfen werden oder sowas, er mit dem Fahrrad fährt. und irgendwann, weißt du, so Eier oder sowas, und irgendwann werden einfach so Stühle nach ihm geworfen. Ey, da scheiße ich mir in die Hose vor Lachen, sag ich, wie es ist. Ja, das ist aber einfach dumm. Das finde ich, das liebe ich.
Dummheit kann lustig sein, Chaos Dad funktioniert, der hat ja wenigstens noch ein Skript. Yubi Halloween ist halt einfach so, ja, ein Witz, ja, keine Ahnung, ihm werden Sachen hinterhergeworfen.
Ja, aber ich,
das ist einfach gesagt, faules Filme machen.
Ja, aber ich sag mal so, diese Steigerung, warte ganz kurz. Aber ich liebe diese Steigerung dabei. Weißt du, erst so, ja, also diesen Gag einfach auch konsequent dumm durchzuziehen und dann einfach sagen, lass komplett übertreiben.
Ja, aber der Film hat ja auch sonst nichts.
Ey, ich sag mal so rum, also ein Film, wo die Leute dumm sind, kann funktionieren. Ich liebe zum Beispiel, eine meiner Lieblingskomödien ist Stiefbrüder. Absolut dumm, so gesehen. Aber mir ist halt wichtig, dass halt die Charaktere trotzdem irgendwie in einer Story drin sind und das halt komplett überzeichnet ist, dann ist es okay. Man muss es halt durchziehen. Bei Stiefbrüdern zum Beispiel, ja, da sind halt zwei 40-Jährigen, die einfach mental nie aus der Pubertät rauskamen und sich genauso eigentlich verhalten wie Pubertierende. Kann ich mit leben, wenn man es halt durchzieht und es nachvollziehbar ist. Was ich zum Beispiel nicht mag, ist es einfach nur, wenn eine Story ist, von wegen, ja, wir treffen uns, dann irgendwie, ja, wir hauen einen Gag rein, der aber gar nicht zu diesen Figuren oder der Geschichte passt oder was beiträgt dazu.
Mm. Also ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass du auch Will Ferrell magst, David.
Nee, nicht pauschal. Ich habe
viele hat auch, Filme, er hat wo auch ich Scheißfilme. Also Holmes and Watson zum Beispiel war komplette Grütze.
Ja, es gibt halt schon mal Filme, wo ich ihn halt aber gut finde, weil er es zum Beispiel hinkriegt, wenn er sich kindisch und deppig verhält, ist er trotzdem doch für mich sympathisch. Also, wenn eine Sympathie da ist im Charakter, ist okay. Wenn aber einfach nur einer dumm ist, weil er halt dumm ist, nee.
Bei Anchorman oder Teil 1 und 2 von Anchorman, da gibt's so ein paar Sachen, wo es mich halt auch zerreißt. Ne? Also im zweiten Teil, wo er kurzzeitig erblindet ist.
Und, ja, das ist super.
Und sich nicht helfen lassen will und meint, er kann alles ertasten und will dann am Fernseher umschalten und er denkt, das ist die Fernbedienung und er hat einfach einen Apfel in der Hand. Ne? Da hat es mich zerlegt. Also da ging gar nichts mehr.
Aber zum Beispiel bei Anchorman finde ich es halt gut, weil die es durchziehen. Das ist eben nicht so Finger für den Gag, machen wir ihn mal dumm, sondern einfach der Typ ist komplett durch.
Oder am Anfang, wo er die Crew zusammentrommeln will, wo der Typ da dieses Fried Chicken Restaurant hat, was nicht wirklich Hühnchen sind, die er da verkauft, wo sich dann rausstellt, dass es einfach frittierte Fledermäuse sind. Das ist so gut. Da hat's mich halt auch weggeschmissen einfach.
Ich mag es aber eh, wenn Filme irgendwie insofern, also es muss nicht mal so sein, dass ein Film 4000 krasse Gags hat wie so nackte Kanone. Ich bin auch großer Fan davon, wenn es vielleicht 15 Gags sind, die aber immer wieder dumm aufgegriffen werden. Also weil ich muss dabei bleiben, einer meiner all-time-favorite lieblingsdeutschen Filme ist immer noch Kein Pardon. Und gefühlt hat der Film 10 oder 15 Gags, aber die werden immer konsequent weitergezogen. Egal, ob es war dieses so, ich war nur einmal krank oder mit der Opa mit dem Henne immer, ne? Ey, den Gag mache ich pro Tag mindestens dreimal, ne? Also, ich lieb das alles. Und dann so, ja, jetzt haben wir den Henne geheiratet und das alles, ne? Also, der hat so 10, 15 Gags oder die Mutter mit dem Kind die ganze Zeit, aber das ist immer wieder witzig und da scheiße ich mich ein, weil ich lieb das, ey, allein diese Opa, ne, oder die Oma mit ihrem Bollerwagen oder sowas, ne, wo denn diese Talkshow sind und zu dem Opa irgendwie meint so, ja, du hast da mit dem Henne angefangen, den kennt doch keiner und einfach nur sagt, denkst du, deinen Bollerwagen kennt einer, ey, ich lieb diesen Opa und ich lieb diesen Film, ich find den nur geil.
Das ist auch ein super Film, auf jeden Fall.
Und das ist jetzt auch nicht so ein Gag-Feuerwerk wie gesagt, nackte Kanone, wo einfach 1000 komische Situationen sind, sondern da sind 10, 15 Gags, die irgendwie immer durchgezogen werden in anderer Form, das liebe ich.
Ja, bei Campador, die Sache ist aber auch eben, weil es geerdet ist, ja.
Ja, das ist
einmal, so. Der Blick hinter das Showbusiness, ja, wie man es sich vorstellen kann und wie es auch teilweise wirklich war und vielleicht auch noch ist in bestimmten Sachen. Da ist es teilweise tatsächlich ganz empfehlenswert, hier Baywatch Berlin den Podcast zu hören, weil die dann auch manchmal so erzählen, wie sich einige Gäste verhalten bei Late Night Berlin. und dann hast du natürlich auch noch dieses Spießbürgerliche, was da aufgegriffen wird. Ja,
dieses
wird,
typische, ne? Familie damals, ne? Ja.
Und das hat Habe Keckling halt super eingefangen. Und das hat er auch gut eingefangen, tatsächlich, bei Der Junge muss an die frische Luft.
Den hast du mir letztes Mal auch empfohlen, stimmt.
Den habe ich dir schon mal empfohlen. Genau, ist natürlich ein ganz anderer Film.
Ja, ne? Ja,
das ist halt ein biografischer Film dann eben auch und ein sehr ernsthafter Film. aber wie er so die Zeit in seiner Familie damals darstellt und sowas, wo du halt auch so gewisse Klischee-Onkel und Tanten und so entdeckst, die jeder irgendwie in seiner Familie hat. Dadurch ist das alles greifbarer. Das funktioniert bei Kein Pardon, dass es lustig ist. Und bei Der Junge muss an die frische Luft eben auch dadurch, das kriegt dich dann auch eben emotional, wenn einer dieser Figuren irgendwas zustößt oder so, ne?
Ja, klar. Das ist, ach man, das ist wahr. Wo wir gerade beim deutschen Film sind, was ich letztes Mal noch geguckt habe, wo ich mich wirklich gewundert habe oder mich gefragt habe, wie ist der gealtert? Und ich muss sagen, schon auch, also der war schon damals Pipi Kaka, aber auch dann nochmal viel, viel krasser, hat mich trotzdem auch teilweise bekommen. Ich habe mit Tobi zusammen Dieter der Film geguckt.
Der ist super.
Und ich sag, wie es ist, der ist ganz, ganz viel Pipi Kaka und sowas, ne? Und richtig dumm. Aber allein dieser Gag mit der Nora-Kette zum Beispiel, ne? Der ist sau witzig.
Oder wenn wir runter zur Uhr rennt.
Ja, wenn der kleine Zeiger hier und der große Zeiger hier, das ist einfach witzig. So, das ist mir scheißegal, da lache ich immer noch drüber. Und da werde ich auch immer drüber lachen. Oder wenn diese zwei Szenen, wo Drafi Deutscher reinkommt und erst so als Megastar oder sowas und alle irgendwie komplett frei drehen, er sich da das Geld wegschöpft und dann am Ende, wenn er so richtig irgendwie abgebrannt ist, und dann so, hier, gib dem Drafi doch mal eine Mark, ich hab da heute so ein gutes Gefühl. Das ist einfach mega witzig. Also wirklich.
Ja, oder wenn er zum ersten Mal Thomas Anders trifft, so wegen ein Junge, der aussah, als hätte er die 10er-Karte im Solarium auf einmal eingelöst.
Also, das sind geile One-Liner. Da kannst du sagen, was du willst. Das finde ich mega
witzig. Dieter, der Film kann ich nicht sehr gerne sehr oft gucken. Guck ich auch gerne mal nebenbei.
Ja, also wie gesagt, da ist auch ganz viel irgendwie, also auch
das ist nicht niveauvoll, aber es ist
mit dem Tippen-TÜV und sowas alles, ne? Und es ist auch kein Wunder, dass, also da wirklich, wenn du Anwalt von dem Film bist, ne, da musst du auch wirklich Burnout haben, sag ich, wie es ist.
Da hast du gut zu tun.
Da musst du richtig viel mal Lucht haben. Aber auch diese ganzen Gags da mit Nadel, wo auf einmal die ganze Bude voll ist mit irgendwelchen Champagnerflaschen und so, das ist alles, da ist auch ganz, ganz viel, lass den erstbesten Gag nehmen, aber der ist trotzdem witzig umgesetzt, finde ich.
Ja, der Film ist gut. Ich kann damit gut leben. Also es zündet nicht jeder, aber das ist so, wenn du Kopf ausmachst, kannst du den super gucken. Ich mache auch so Kleinigkeiten, wenn die zum ersten Mal Modern Talking so als Musik machen, dann so, ja, dreh mal den Bass lauter, dann draußen Kinderwagen mit der Mutter voll am Springen.
Ja, also genau, eben diese ganzen dummen Gags dabei. Das ist schon, nee, das finde ich, das mag ich schon.
Also ich bin gerade sehr beeindruckt. Wir haben bislang nur über Games und Filme gesprochen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, ne?
Ich wollte gerade überleiten, wo ihr gerade über Filme sprecht.
Thema Dieter Bohlen, also der große Dieter Bohlen-Podcast.
Nein, aber wo du sagtest, was man als Kind vielleicht mal so ganz gut fand oder als Jugendlicher oder so. Der Muggeli gefragt über einen Discord. Thema Essen und Trinken. Was mochtet ihr als Kind, könnt ihr jetzt aber nicht mehr essen und umgekehrt?
Boah, also mir fällt nicht ein Gericht an sich ein, aber jetzt letztens war ich einkaufen im Penny und ihr kennt doch sicherlich, es gibt ja so KitKat und Milky Way und sowas, ne? Und davon gibt's ja auch diese gefakten Sachen. So, hat ja jeder Discounter seine anderen Sachen, ne? Und ich weiß wirklich, also ich muss als Kind einfach fucking viele Kalorien verbrannt haben, weil ich weiß noch, dass ich an einem so einen Abend so eine ganze Tüte von diesen gefakten Milky Ways gefressen habe. Und das war so normal für mich. Und ich war immer komplett dünn als Kind, ne? Und das könnte ich heutzutage nicht mehr essen, ne? Auch vom Geschmack her. Also ich würde von den Dingern 5 essen, dann würde ich mir denken, boah, komm, ist auch mal gut jetzt. Also was ich damals so an Schokolade und Süßigkeiten wirklich vernichtet habe, das würde ich nicht mehr schaffen heutzutage, weil es wirklich ekelhaft ist, finde ich.
Aber bei mir sind es auf jeden Fall, was ich als Kind mochte, waren Pilze und Muscheln. Beides hasse ich mittlerweile. Das kann ich auch nicht mal riechen, da wird mir super schlecht. Aber genauso wie als Kiddie, ich mochte halt diese ganzen TK-Cordon Bleus und generell TK-Gerichte, TK-Pizza und so weiter. Ich kann das Zeug einfach nicht essen.
Oh, yo, stimmt. Boah, ich muss noch mal kurz, also ich weiß, vielleicht kann Chris einfach jetzt noch überlegen.
Okay.
Weil das hat's gerade getriggert. Zum einen, was ich nicht mehr fressen kann, ist Mäusespeck. Das ist ja wirklich das Widerlichste auf der Welt. Das gehört wirklich verboten. Das und Esspapier.
Was? Esspapier ist super.
Nee, das ist einfach für Leute,
also, die keine Geschmacksnerven haben. Hau mir einfach eine Schüssel mit Obladen dahin, esse ich.
Ja, also das finde ich richtig widerlich. Und ich habe jetzt letztens, weil ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist es auch durch das Alter noch mal ein bisschen anders, aber was bei uns damals ein richtig großer Hype war, waren diese Thai-Chef oder Yum-Yum, diese Asian-Nudeln. diese 40-Cent-Dinger, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, kannst du so aufgießen oder sowas.
Die günstigsten vom günstigsten, die Geschmacksverstärker ohne Geschmacksverstärker.
Ja, genau. Diese billigen Let's Call It Ramen.
Ja, ja.
Die habe ich damals wirklich gefressen bis zum Get-No, ne? Also wirklich. Und ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht mehr warum, wir hatten irgendwie hier davon eine Tüte im Schrank. Ich glaube, ich hatte die mal irgendwann mitgenommen, weil ich die gesehen habe und habe mir gedacht, ach stimmt, die hast du damals immer gegessen. Ich habe mir diese Schüssel gemacht, die aufgegessen. Ich hatte noch nach 8-mal Zähneputzen immer noch diesen Geschmack davon in der Fresse.
Kriegst du nicht raus.
So wie, der zieht hinten auf deiner Zunge ein und sagt, Bruder, ich wohne hier jetzt. Umsonst ja, das ist einfach für immer.
Dieser ganze Glutamat-Scheiß. Ja,
dieser Glutamat-Keule, das ist so widerlich, ne?
Ist genauso wie halt als Kind, ich mochte halt auch immer diese Tütensuppen oder generell alles, was aus Pulver irgendwie angerührt.
Ey, so Maggi-Kartoffelbrei mit Pulver, das ist so widerlich.
Ne? Du kannst das Zeug einfach nicht essen. Ich weiß auch nicht, wenn du einmal von diesem Glutamat-Zeug weg bist, du merkst ja auch, dass die einfach nach nichts schmecken. Du hast halt irgendwie selbst so tiefgefrorene Fischfrikadellen von Iglo, wo du dachtest, damals, ihr habt das voll gemocht. Du beißt da rein und merkst, du schmeckst eigentlich nichts. Es ist nur Panade und das Zeug. Entweder sind die Dinger überwürzt mit Glutamat oder die schmecken halt nach gar nichts. Ich weiß nicht, wie man Fertigzeug essen kann.
So, Chris, jetzt hau du raus.
Es ist schwierig. Eigentlich ist es bei mir nur in eine Richtung bei der Sache. Also, dass ich mittlerweile Sachen gerne esse, die ich halt als Kind nicht mochte. Also gerade viel Gemüsezeugs und sowas.
Das ist bei mir auch so.
Also ich mochte als Kind selbst Tomaten nicht, ja. Mittlerweile esse ich halt natürlich gern Tomaten, ich esse auch gern Pilze und sowas, ja. Das Einzige, wo du mich immer noch mit jagen kannst, ist Paprika. Das mag ich absolut nicht. Wird sich vermutlich auch nie ändern. Ansonsten sind es eher Sachen, die ich nicht mehr trinken kann, weil ich sie mir in meiner Jugend halt kaputt gesoffen habe.
Ey,
und das
Jägermeister.
Ist halt, ja, das ist Jägermeister vor allem.
Das ist
ja
wirklich.
Also, und ich trinke auch nicht mehr viel Bier. Also, das ist, es ist sehr selten, dass ich so im Jahr mal wirklich Bierdurst habe und dann mehr Bier trinke oder sowas. Aber Bier und Jägermeister, davon habe ich in meiner Jugend, glaube ich, so viel einfach gesoffen, dass das nicht mehr so richtig reingeht.
wo du gerade beim Getränk bist, was ich nicht mehr trinken kann, ist Fanta.
Echt?
Ich habe das Gefühl, wenn ich Fanta trinke, habe ich das Gefühl, ich trinke gerade einfach flüssigen Zucker.
Das ist ja auch so.
Ja, aber nein, ich habe auch anschließend so voll den Pelz auf der Zunge. Und ich kann, so ein ganzes Glas kriege ich nicht mehr runter, einfach, weil das einfach so intensiv süß ist. Einfach, ich habe auch das Gefühl, das ist süßer als früher. Also ich habe es halt früher, in Erinnerung war das halt so, ja, fruchtig, alles klar. Und jetzt einfach nur so, nee, eigentlich nicht fruchtig, sondern einfach nur, du spürst halt eine Säure und halt diese Süße auf der Zunge, die so einen Pelz bildet, boah.
Ja, stimme ich dir zu. Also, dass es jetzt so süß ist, das ist mir noch relativ wurscht, wenn man es nicht so oft trinkt, finde ich das eigentlich mal ganz cool, aber es hat halt irgendwie keinen richtigen Geschmack. Da genau. finde ich hier Mirinda zum Beispiel um einiges angenehmer. Da ist noch irgendwie ein Geschmack bei.
Genau, es ist halt irgendwie ein Geschmack oder halt Fritz-Cola Orange oder so. Da schmeckst du halt irgendwie irgendwas.
Mm. Habt ihr eigentlich diese ganzen verschiedenen Cola-Sorten damals dann auch probiert? Hier so Cherry Natürlich. Coke und Vanilla Coke und
ich
sowas?
Ich trinke noch heute, das ist fest im Repertoire drin, ich trinke immer diese Pepsi Cherry Max. Die liebe ich.
Ja, also die Cherry Colas, die sind
Cherry schon. Coke war schon sehr gut. Ganz eklig wurde es, als diese Vanilla Cola kam.
Ohne Scheiß, Coke Vanille schmeckt einfach wie Captain Morgan mit Cola. Das schmeckt 1:1
so
gleich.
Ein bisschen, ja.
Das schmeckt, weil auch dieser, weiß ich, Captain Morgan da auch, weiß nicht, ob der, also für mich in meinem dummen Kopf mit meinen abgestorbenen Geschmacksnerven von Philium fressen in der Kindheit. Schmeckt es anscheinend so, als wäre da so eine Vanillenote drin. Aber ich finde, Coke Vanilla schmeckt wie Captain Cola, gehört verboten. Und was genauso verboten gehört, wo dann Leute immer sagen, oh, es ist Weihnachten wieder Zeit. Wer Cola Zimt trinkt, auch weg.
Oh, diese Red Bull Cola mal gesoffen.
Alter, das ist das Widerlichste. Das
ist das Widerlichste.
Die größte Scheiße auf der Welt.
Das ist so widerlich.
Voll aggressiv.
Das ist jetzt keine Ahnung, so 3 Jahre muss es ungefähr her sein, war ich beim Arbeitskollegen eingeladen zum Fußball gucken. Und der sagte so, ja, hier, willst du eine Cola? Ich habe hier so Red Bull Cola, die ist echt gut. Habe ich noch nie getrunken gehabt, ne?
Ich habe die einmal probiert und dann weggeschmissen.
Pass auf, seine Frau sagt schon so, ja, ich bin ja mal gespannt, was du dazu sagst, ne? Mir glaubt der Herr ja nicht. Ich denke so, hä, was ist denn jetzt los, ne? Ich trinke einen Schluck von der Cola und verziehe anscheinend schon so leicht das Gesicht. Und die Frau vom Kollegen sagt nur so, und? Ich so, ja, nicht so geil, ne? Schmeckt halt arg nach Zimt.
Ja.
Und sie dann nur, siehste, habe ich dir doch gesagt, ne?
Ich möchte mich mal outen.
Mein Kollege dann so, ich hab das überhaupt nicht gemerkt, ne? Und der hasst eigentlich Zimt und Lebkuchengewürz und all sowas, ne? Und dann trinkt er so einen Schluck aus dem Glas, was er sich eingeschüttet hat, und so, trinkt so, oh, ihr habt ja recht. Und schüttet, und schüttet es weg, ne?
Ich
das kaufe ich nicht mehr.
Ich liebe Red Bull Cola. Auch das ist meiner Meinung nach eine der leckeren Cola nach Dr. Pepper. Dr. Pepper schmeckt zum Beispiel nach Mandeln.
Welche Dr. Pepper? Die du in Deutschland kaufst oder die echte Ami Dr. Pepper?
Ich habe nie Ami. Ich habe die in Deutschland in der Dose, die hat halt so einen leichten Mandelgeschmack. Kann ich gut mit leben. Aber
die aus Deutschland.
Ich glaube, die brauche ich auch. Also Red Bull Cola mag ich halt einfach deshalb, weil die hat einen herben Nachgeschmack.
Boah. Nee, also die finde ich wirklich pervers.
Ey, die ätzt einem den Hals weg.
Und nicht die gute Art von pervers.
Also ätzt den Hals weg habe ich bei diese Cola Zitrone von Coca-Cola.
Das ist also wirklich, das ist einfach, als würdest du eine Cola saufen, danach auf so einem Erfrischungstuch rumkauen.
Ja, also nee, das schmeckt, als hätte jemand Spüli reingespritzt, finde ich immer.
Ja, finde ich auch. Aber so, ja, passt auch irgendwie ganz gut. Also auf jeden Fall kann man das genauso gut sein lassen. Ja. Ich finde, es gibt manche Sachen, da ist das Thema schon durchgespielt. Da habe ich gerade mit meiner Freundin drüber gesprochen. Guck mal, da gab es Leute, die haben gesagt, so, wir haben Oreos erfunden. Und denkst dir, geil, okay, ist schon so, du fängst ganz weit oben an, so Walking Dead 1 mäßig, ne? Und dann sagt einer, lass die mal pink machen.
Och, hör auf damit.
Lass mal irgendwie so Zitrone rein, vielleicht nochmal so ein paar Kieselsteine. Weißt, also du hast schon das perfekte Produkt erfunden und machst es dann immer nur beschissener für irgendwelche, weiß ich nicht, Leute.
Ja, oder schön finde ich im Übrigen generell, was ich hasse, wenn auf dem Produkt, was du magst, draufsteht, neue Rezeptur. Jetzt noch lecker. Oh. Und du denkst einfach nur so, warum macht ihr etwas, was so gut war, kaputt?
Never change a winning team, Bruder.
Ja, ja. Das ist wirklich so, ja.
Ja, das kenne ich auch. Ach, das ist traurig. Das ist genauso wie das, also da bin ich auch fest von überzeugt, oder das ist ja, glaube ich, auch sogar bestätigt. Auch Sachen, die ich jetzt nicht mehr so lecker finde, vielleicht lag es auch einfach daran, dass man früher andere Geschmacksnerven hatte. McDonald's holt mich nicht ansatzweise mehr so ab, wie es damals das getan hat.
Das liegt aber an deiner Zunge.
Ja, also ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es daran, vielleicht war es auch einfach damals ein bisschen was Besondereres, wenn du dir das geholt hast und dann irgendwann hast du dich so dran gewöhnt, aber das, also ich habe da diesen Reiz teilweise komplett verloren, das ist immer noch mal geil oder sowas auch, Schande auf mein Haupt, weil wir wissen alle, das ist ganz, ganz schlechte Qualität, aber so ein 20er Nuggets, so, der holt mich immer noch ab, aber auch so Burger oder Gott, sowas. Das ist mir alles egal. Also ja, auch, dass dann da irgendwann so auf fancy Burger gemacht wurde.
Aber das liegt weniger daran, dass du jetzt älter bist, sondern ich glaube, es hat riesig mit Erfahrung zu tun. Es ist zum Beispiel, wenn du halt, immer nur Tütensuppen frisst und dann hast du halt mal eine vernünftige Suppe gegessen. Dass du
irgendwann die Qualität wertschätzt, ne?
Genau, und bei Burger ist es genauso. Ich habe halt, bis ich halt vernünftigen Burger gegessen habe, wirklich einen richtig, richtig guten von einem Burgerladen, wo du einfach denkst, so, okay, der kostet gerade 5-mal so viel wie ein Big Mac, aber verdammt, das ist es wert. Und du merkst, wie ein Burger schmecken kann,
ja,
dann kannst du es halt nicht mehr essen. Und das ist halt auch bei Nudelgerichten, deswegen mag ich diese Fertiggerichte nicht, wenn ich halt weiß, wie gut das selbst gemacht schmeckt oder in dem und dem Laden, obwohl es halt auch Fastfood ist oder Junkfood, ich kann das Zeug dann auch nicht mehr essen.
Ich habe teilweise mal diese Cheeseburger aus der Mikrowelle gefressen, das verstehe ich.
Das hat, glaube ich, jeder, diese ganz billigen, ne?
Diese ganz billigen, wirklich so zwei Stück für 1 Euro oder sowas. Und allein dieses Fleisch, also wirklich. Ich glaube, da war auch einfach noch Mensch drin.
Ja, Knorpel, alles so, was man von der Straße aufgefegt hat, rein damit. Ja,
also wirklich. Das ist echt geisteskrank oder auch sowas.
Aber ich muss zugeben, diese Burger, ja, die sind scheiße, ja. Die sind halt wirklich der letzte Dreck. Aber ab und zu, so alle paar Monate oder so einmal im Jahr, sagen wir vielmehr, habe ich so den Drang, mir so ein Ding zu kaufen, das zu fressen, festzustellen, schmeckt scheiße. Und dann irgendwie, dann keine Ahnung, 9, 10, 11, 12 Monate später ist es dann wieder soweit.
Es hängt doch, glaube ich, mit der Situation ab. Wenn ich
David, Beispiel, das ist, David, was weiß das ich, ist so wie wir und KFC.
Ja. Du weißt schon, Montezumas Rache wird kommen, aber du machst es trotzdem.
Ja,
aber es hängt doch viel von der Situation ab. Zum Beispiel, ich bin kein großer McDonald's-Fan, aber wenn wir irgendwie abends unterwegs sind oder hatten einen langen Tagestrip und auf dem Rückweg so, wollen wir es bei McDonald's holen? Oh ja, komm, lass einfach mal machen.
Ey, nach Konzerten, immer.
Genau, das ist halt ja, was ganz anderes. Aber wenn halt jemand sagt mittags so, ja, wo holen wir denn jetzt irgendwie Burger? Und du hast zur Auswahl wirklich geile Burgerläden, sagst dann McDonald's, das macht keinen Sinn.
Nee, ach, auf gar keinen Fall. Ey, ich kenne guten Burgerladen, gehst du zu McDonald's?
Ich finde es ja lustig, dass sie jetzt einen auf Prime machen, aber wenn du reinbeißt, einfach nur denkst, oh Gott, wer euch das glaubt.
Ja, das ist wirklich so. Ach, das ist toll. Aber ich würde sagen, mit dem Thema können wir es eigentlich beenden. Wir haben eine relativ runde Folge jetzt. Dann haben wir wir haben eigentlich die großen Themen mitgenommen. Gaming, Filme, Essen. Also, was willst du mehr?
Fehlt noch Bumsen.
Ja, stimmt. Ja, und nächstes Podcast erzählt dann Kai, was in einem schicken McNugget alles drin ist.
Genau.
Was macht denn jetzt der Verlierer beim Tippspiel vom Backlash?
Der muss einen schicken McNuggets essen.
Kann ich mit leben.
Selber gemachte.
Nee, wir überlegen uns mal fürs nächste Mal was. Dann machen wir wirklich eine richtige Strafe dann auch mit allen von Headlock zusammen. Da muss der Verlierer wirklich irgendwas machen. Und da wäre ich für. Also, weil wir können ja nicht sein, dass wir drei uns nur aufopfern und Olaf dann in seinem Elfenbeinturm nichts machen muss.
Zumal er verlieren wird.
So nämlich. Ach nee, toll, oder? Frankfurt gegen Schalke verloren. Richtige Jockels. So,
das war eine schöne Folge.
Europa Cup. Nee, es hat mir wirklich wieder Spaß gemacht. Das war ganz entspannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ihr euch Hörern, wann auch immer ihr das hört, noch einen schönen Tag, gute Nacht und danke fürs Unterstützen hier bei Patreon und oder bei Steady. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.